Also, wir kommen zum Epheserbrief. Sie müssen schon entschuldigen, dass er ab und zu unterbrochen wird. Aber darum haben wir die Bibelstunde aus der Hand des Pastors in die Hand des Bruderkreises gelegt, damit es weitergeht, auch wenn ich unterwegs bin. Nicht? Erinnern Sie sich, wir waren am zweiten Kapitel stehen geblieben. Kapitel 2, Vers 1 bis 7 ist ein großer Satz. Dieser eine große Satz, wiederhole jetzt nur. Haben Sie ein Testament vor sich? Habt ihr da hinten Testamente, Kinder? Fehlt es euch noch? Habt ihr? Nicht? Also, wo sind noch welche übrig? Es muss alles im Text hier liegen, noch aufweisen. Vers 1 bis 7 ist ein großer Satz. Nein, ich bin nicht gefangen. Ein großer Satz, in dem ausgeführt wird, was in Kapitel 1, Vers 19 und 20 stand. Da war die Rede von der überschwänglichen Größe der Kraft Gottes, die sich, sagt Paulus Kapitel 1, Vers 19 und 20, in zwei Dingen äußert. In der Auferstehung Jesu und darin, dass ein ungläubiger Mensch zum Glauben kommt. Dass ein geistlich Toter erweckt und erleuchtet wird. Jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, sagt Paulus, war die ganze Kraft des dreieinigen Gottes, die überschwängliche größere Kraft Gottes eingesetzt. Und das führt er nun Kapitel 2, Vers 1 bis 7 aus. Nehmen Sie nicht übel, wenn ich das immer wiederhole, wir schauen dann besser durch. Und dieser eine Satz hat drei Teile. Im ersten Teil, Vers 1 bis 3, war der natürliche Mensch geschildert. Seiner ganzen Verlorenheit. Das Alte. Lesen wir eben. Und auch euch, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr Weiland gewandelt habt, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen wir auch alle Weiland unseren Wandel gehabt haben, in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen der Natur des Fleisches und der Vernunft. Und waren auch Kinder des Zornes Gottes von Natur, gleich wie die anderen. Das ist der natürliche Zustand, das Alte. Jetzt kommt der zweite Teil, es ist immer noch ein Satz. Das Neue, das müssen wir heute besprechen, Vers 4 bis 6. Das Neue. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Denn aus Gnaden sei er selig geworden und hat uns samt ihm, nämlich Christus, auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Das ist das Neue. Und der letzte Teil, Vers 7, handelt vom Zukünftigen, auf das er erzeigt in zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christo Jesu. Wir haben heute den zweiten Teil dieses Satzes zu besprechen, wo also davon die Rede ist, was die überschwängliche Kraft Gottes an einem Menschen ausrichten kann, wenn er zum Glauben kommt. Sehen Sie, als ich zum Glauben kam und Gott in meinem Herzen anfing, da habe ich nicht recht begriffen, was eigentlich mit mir los war. Ich merkte nur, dass alles anders wurde. Und dieses hilft uns zum Verständnis dessen, was in der Wiedergeburt eines Menschen eigentlich geschieht. Da ist zunächst einmal die Rede davon, woher also alles neue Leben kommt. Von der Quelle eines alles neuen Lebens. Aber Gott. Ah, wie das da steht, nicht? Hören Sie den Fanfarenstoß, diesen Trompetenton, diesen Posaunenklang, diesen Paukenschlag. Aber Gott! Ich weiß, vor 14 Tagen war es, glaube ich, da sagte einer davon, dass diese beiden Worte schrecklich wirken können. Aber Gott! Sie erinnern sich, da war davon die Rede, dass der Berliner CVM in Leuchtschrift im Jahr 33 das auf dem Dach befestigt hatte. Aber Gott, sonst nichts. Und da gab es Krach, weil gegenüber ein SA-Haus war und die SA-Posten verrückt wurden. Nicht? Erwrückt wurden. Aber Gott, das kann man 2 Stunden lang ansehen. Da wurden die verrückt worden, nicht? Das hat sie so in Schrecken versetzt, dass das weg musste. Und ich denke, wenn einmal das Ende der Welt kommt, nicht? Und die ganze Welt, die Toten auferstehen und alle hören müssen, aber Gott, der war auch noch da. Und der letzte Wort wird schrecklich sein. Da werden sie sagen, ich spreche mit Worten der Bibel, ihr Berge fallt über uns und ihr Hügel decket uns. Aber so schrecklich diese beiden Wörtchen aber Gott auch sein können, ebenso tröstlich sind sie. Und hier sind sie einfach mal in einem tröstlichen Sinn gesagt. Von Natur sind wir tot, tot in Sünden, aktiver Tod, Sie erinnern sich, Gespenster, Kinder des Zornes Gottes, getrieben vom Geist der Welt, aber Gott greift ein und schafft in Menschenherzen ein neues Leben. Und das ist nun wundervoll, was hier gesagt ist. Nicht wahr, in Kapitel 1, Vers 19 hieß es, dass dazu nötig war die ganze überschwängliche Kraft Gottes. Hier ist jetzt noch mehr gesagt. Nicht nur seine große Kraft ist dazu nötig, sondern auch seine große Liebe. Gott ließ uns sausen in unserer Blindheit und in unserem aktiven Tod, wenn er uns nicht einfach lieb hätte. So heißt es in Vers 4, durch seine große Liebe. Das ist ein Wörtchen, durch seine große Liebe. Und das ist im Griechischen nun so interessant da. Große Liebe, wenn man das zurückversetzt ins Griechische, dann hieß es, jetzt rede ich mit allen, die Griechisch kennen, sind ja sehr viele unter Ihnen, dass da hieß es Megale Agape. Aber es steht hier nicht Megale, sondern Polen Agape. Das heißt wörtlich, durch seine viele Liebe. Durch seine viele Liebe, das ist eigentlich ein ganz blödsinniger Satz, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Durch seine viele Liebe, da müsste der Plural stehen. Das ist eine typisch neutestamentliche Form, die hier steht, die eigentlich in der weltlichen Griechisch gar nicht vorkommen kann. Eine große Liebe gibt es. Und welches Brautpaar hat nicht gemeint, sie hätten die ganz große Liebe, nicht? In 20 Jahren muss man es wissen, ob es wahr war, nicht wahr? Das wissen wir alle, eine ganz große Liebe kann mit einem Schlag zu Ende sein, kann sich plötzlich erschöpfen. Und darum steht hier nicht, dass Gott eine ganz große Liebe hat, sondern Polen Agape, das heißt viele Lieben. Viele Lieben müsste dann eigentlich heißen, aber dann wieder Einzahl. Viele Liebe, das heißt, das kann man einfach gar nicht übersetzen. Ne? Eine große Liebe kann mit einem Knall sie erschöpfen. Wenn Sie mal die Geschichten der Bibel lesen, von so einem Sohn Davids, der seine Stiefschwester so schrecklich lieb hatte, dass er ganz verrückt nach ihr war und dann mit einem Schlag ist aus, ne? Das passiert täglich. Gottes große Liebe könnte sich wirklich an uns erschöpfen. Wenn ich Gott wäre, wäre ich mit Wilhelm Busch lange fertig. Aber er hat viele Liebe, verstehen Sie? Viele Liebe. Das ist unerschöpflich, da geht es immer weiter. Und das ist großartig, dass seine große Kraft ist nötig, seine große Liebe ist nötig und das noch nicht genug. Seine Großbarmherzigkeit, dass ihn Jammer der Toten, in Vers 4, nicht? Aber Gott, der reiche an Barmherzigkeit durch seine große Liebe. Nur denken Sie, dass also ein Mensch zum Glauben kommt, ein natürlicher Mensch zum Glauben kommt, dazu braucht es die ganze überschwängliche Kraft Gottes, braucht es seine unerschöpfliche Liebe und seine überströmende Barmherzigkeit. Sind als ich zum Glauben kam, habe ich nicht gewusst, dass da so viel dahinter war. Ich merkte, dass an mir was geschah, dass er mir was zog, dass mir was passierte. Das habe ich gemerkt. Aber erst durchs Neue Testament habe ich erfahren, wie viel dahinter war. Und sehen Sie, das bewegt mich so, wenn er so sonntags, da habe ich oben mein Büro und da kommt ein Junge, kann ich mal mit ihm sprechen. Und da kommt so ein 16-jähriger Boy und bekennt seine Sünden und sagt, er möchte gern ein Kind Gottes werden. Dann erschüttert mich jedes Mal, wenn ich dran denke, mein Junge, wenn du ahntest, was jetzt am Werke ist, nicht? Alle Kräfte der Welt sind nicht so stark wie Gottes unermessliche Macht und seine viele Liebe und seine überströmende Barmherzigkeit. Die zieht jetzt am Herzen. Darum gibt es ja auch nichts Schöneres in der Welt, als wenn Menschenherz zum Licht kommt. Nicht? Darum gibt es einfach nichts Schöneres. Es ist schöne Blütenwiese, nicht wahr? Und so. Und eine Schneelandschaft und schöne junge Menschen, das ist einfach was Schönes, aber das ist alles nichts gegen das, gegen die Schönheit, wenn Gottes Liebe und Macht und Barmherzigkeit sich durchsetzt in einem Herzen und so ein Herz zum Glauben kommt, ins Licht kommt, wiedergeboren wird. Nun muss ich da noch ein bisschen bei stehen bleiben, bei der Pole Agape, bei der vielen Liebe. Bei der Liebe, die also nicht so schnell sich erschöpft. Sehen Sie, wir können sagen, Gott liebt die Menschen. Und da hätten wir es verkehrt gesagt. Da hätten wir es verkehrt gesagt. Sehen Sie, unter uns gibt es so eine Allerweltsliebe. Also das Lied von der Freude von Schiller, nicht? Beethovens 9. Diesen Kuss der ganzen Welt. Nicht? Also wenn ich ganz für mich alleine bin, da kann ich die ganze Menschheit lieb haben. Das fällt mir gar nicht schwer. Aber einzelne Typen, die mir ausgerechnet am Wecker fallen, da fällt mir sehr schwer. Verstehen Sie? Also das habe ich ja immer so in den Ideologien, nicht wahr? So ein Nazi, der schrieb, Volksgemeinschaft, meine deutschen Brüder. Aber der Nachbar, der hat angezeigt, ins KZ gebracht. Verstehen Sie? So ins Allgemeine lieben, das ist eine einfache Sache. Aber der Einzelne, da ist das Problem. Und es ist großartig, Gott liebt die Welt. Und nie so diesen Kuss der ganzen Welt, sondern immer nur so, dass seine Liebe auf lauter einzelne Personen geht. Das ist sehr wichtig in Paulus, dass hier kein Missverständnis kommt. Durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat. Das fügt er gleich an. Das ist ihm sehr wichtig. Dass Gottes Liebe nicht nur so eine allgemeine Sache ist, wo jeder ein Stückchen sich abschneiden kann, sondern die habe ich, sagt Paulus, ganz speziell und persönlich erlebt. Es gibt ja nichts Sicheres, um aus der Massengesellschaft unserer Zeit erlöst zu werden, als dass man Gottes Liebe persönlich erlebt. Nicht wahr? Da wird man zur Person. Er nimmt mich ernst, damit er mich geliebt hat. Wir singen so gern das Lied im Weiglerhaus hier bei meinen Jungs. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Die Kerle brüllen das also gewaltig, denke ich oft. Ach, wenn er kapierte, was er jetzt singt, er liebt auch mich. Der vor Jahrtausenden war, der Himmel und Erde geschaffen hat, den keine Vernunft begreift, der in Jesus kommt, er liebt auch mich. Sonst wäre ich überhaupt nicht unter seinem Wort. Darum setzt Paulus den Satz hinzu, damit er uns geliebt hat. Dieser große Strom seiner Liebe, der kam, ihr lieben Leute in Ephesus, ich, Paulus, kam in unser Herz. Paulus drückt es im Römerbrief einmal so aus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Da ist der Strom hineingekommen. Haben Sie was erfahren von der Liebe Gottes? Sie wären nicht in der Bibelstunde heute Abend, wenn seine Macht und seine Liebe nicht an ihrem Herzen arbeiten würden, um sie zu einem neuen Menschen zu machen. Und es ist wundervoll, dass diese Liebe verstärkt wird, wie soll ich es ausdrücken, gekoppelt ist mit Barmherzigkeit. Ich habe lange darüber nachgedacht, dass das ja eigentlich ein seltener Fall ist. Verstehen Sie, bei uns kann man sehr lieb haben, aber es ist unbarmherzig. Ich weiß einen Fall, wo ein junges Paar sich verlobt hat, das war eine Liebe bis dort hinaus, da musste er in den Krieg. Und da hat er ein Bein verloren und da hat sie die Verlobung gelöst. Verstehen Sie, war eine große Liebe, aber völlig unbarmherzig. Nicht? Wie er ins Unglück geriet, da wurde die Verlobung gelöst. Unsere Liebe ist sehr oft egoistisch. Liebe mit Barmherzigkeit zusammen, das muss eine wundervolle Sache sein. Und das ist bei Gott. Also es gibt es im Irdischen. Was ist denn da los? Da reißt einer so Häuschen ab. Muss der jetzt gerade hämmern? Vielleicht ist doch einer von unseren jungen Freunden mal so freundlich. Stellt das ab. Du da oben. Ach nee, das ist keiner da. Ich geh mal hin. Sag mal so lieb, gell? Er soll alles Mögliche tun, nur nicht jetzt gerade oben hämmern. Also sehen Sie, es kann im Irdischen vorkommen, dass man einen Menschen sehr lieb hat und dann sieht man diesen Menschen leiden. Können Sie verstehen? Das kann unerhört starke Gefühle uns hervorrufen. Sehen Sie, ich habe im Kriege viel gehört von jungen Menschen, die zerschossen wurden, die verblutet sind. Es hat einen bewegt. Aber als die Nachricht kam, dass mein eigener Sohn im Sterben liegt, so einsam da hinten verblutet, da kriegt die Sache noch ein anderes Gesicht. Können Sie verstehen? Barmherzigkeit und Liebe zusammen, das bewegt sehr stark. Und nun wird gesagt, Gott sieht unser Elend, dass wir von Natur von rechts wegen unter deinem Zorn stehen, das Gesetz uns verurteilt, dass wir eigentlich tot sind, wir sehen nicht, wir können nicht reden und dabei sind wir so tätig zu sündigen und meinen, unsere Vernunft brächt ins Licht und das ist für uns genauso die Finsternis. Gott sieht unser Elend, wie wir zur Hölle wandern und dein brennt seine Liebe zu mir und seine Barmherzigkeit, die das Elend sieht und dann greift er ein. Und zieht uns da raus und rettet uns. Nicht, es ist herrlich, wie Paulus mit ein paar Worten hier schildert, was bei der Wiedergeburt eigentlich los ist. Ich sage nochmal, wenn ein Mensch wiedergeboren wird, kapiert er selber doch gar nicht ganz, was mit ihm geschieht, nicht? Aber nachträglich versteht man seine Macht, seine viele Liebe, seine Barmherzigkeit im Jammer der Toten, der Sünder, der Verlorenen. Und da greift er ein. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Durch Christus. In jedem Vers heißt es hier, er hat uns samt Christus lebendig gemacht, er hat uns samt ihm auferweckt, er hat uns samt ihm ins himmlische Wesen versetzt. Dreimal steht hier, dass da, darf ich mal so ausdrücken, der Einsatz Gottes an einen Menschen, um ihn lebendig zu machen, durch Christus geschieht. Anders geht's nicht. Also wenn Sie in Gottes Glauben haben, ohne Jesus sind Sie noch völlig im Tode. Völlig im Tode. Sehen Sie, wenn ich mit dem Wagen von der Garage vorfahre, von der Tankstelle vorfahre, da ist eine Menge Benzin da drin und mein Wagen ist lotterleer, so kommt doch nicht ein Tröpfchen rüber, wenn nicht ein Schlauch da ist, durch den es hinfließt. Nicht? Und da, verzeihen Sie, schlechtes Bild, das muss deutlich werden. In Christus, samt Christus, alle, die Macht und Barmherzigkeit, Liebe Gottes, kommt durch Christus in unser Leben. Anders nicht. Anders nicht. Ein Gottesglaube ohne Jesus ist eine theoretische Angelegenheit. Eine völlig theoretische Angelegenheit. Warum ist der Teufel verloren? Weil er einen Heiland nicht finden kann. Weil er einen Heiland nicht finden kann. Der weiß alles. Der weiß, dass Gott ist. Aber er kann sich nicht mehr zu Jesus bekehren. Warum ist der Judas verloren gegangen? Warum ist er verzweifelt? Er wusste, er hat doch alles gehört von der Liebe Gottes und von der Barmherzigkeit, weil er nicht mehr zu Jesus kommen konnte. Ohne Jesus geschieht nichts in meinem Leben. Heißt, Christo oft erzählt von Theologen und Nicht-Theologen, dass wir doch ein bisschen einseitig, Jesus-mäßig hier eingestellt wären im Weigelhaus. Da sage ich, da möchte ich noch viel, viel einseitiger werden, denn mir liegt alles daran, dass ich nicht über Gott, dass ich über Gott nicht nur weiß, sondern dass ich es habe. Nicht, was es wäre mir, wenn ich Barmherzigkeit Gottes durch Jesus in mein Leben käme, wenn ich nicht samt ihm auferweckt würde. Wo horchen Sie, wo nicht von Jesus die Rede ist, da kann es schönste religiöse Rede sein. Da bleibt das Herz hungrig. Verstehen Sie, wie der Tank meines Wagens hungrig bleibt, mitten in der Tankstelle, solange ein Schlauch da reinkommt. Ich weiß es, Jesus mit Schlauch vergleichen ist nur uns Gemeinheit, aber es fällt mir nichts Besseres ein im Moment, nicht? Oder vielmehr heute Mittag schon nichts Besseres eingefallen, als ich mich vorbereitet habe. Es macht es am deutlichsten, was ich meine, nicht wahr? Da will man erzählen, diese hübsche Geschichte von die Frau Seidemann aus Amerika und schrieb, wie sie also in unserem Bibelstundenkreis hier, nicht? Wieder. Der Sohn wurde erweckt hier, der kam zum Glauben und die Eltern dann sagten, ja, wir glauben doch auch an Gott. Und der Sohn nur sagt, Jesus spricht, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das war der erste Anstoß für die Leute, dass sie Jesus suchen. Nun sind sie alle im Glauben, nicht? Aber ist das eigentlich eine feine Antwort von dem Jungen, finden Sie nicht? Alles hübsch und gut, wenn ihr an Gott glaubt, aber Jesus. Nun ist ja merkwürdig, wird Sie interessieren, warum sagt der Paulus hier nicht Jesus, sondern Christus? Nicht? Warum sagt er hier Christus? Ich werde hinten vorne nicht fertig, aber lassen Sie uns Zeit nehmen im Epheserbrief, es lohnt sich nicht. Samt Christus. Sehen Sie, es ist so ein bisschen eine Unterscheidung innerhalb der Christenheit. Die einen sagen Jesus und die anderen sagen der Herr Christus. Und das sind verschiedene Blutgruppen, kann ich aber bloß sagen, nicht? Ich habe viele Freunde, und die glauben, dass ich mit dem Himmel zusammen bin. Aber mir ist nie ganz wohl, wenn sie immer bloß von Herrn Christus sprechen. Nicht von Jesus. Fühlen Sie, dass das ein Unterschied ist? Nicht? Dass das ein Unterschied ist. Ich könnte lange darüber reden, der Bibelschiff, der den Namen Jesus anruft, soll selig werden. Es ist furchtbar wichtig, dass er den Namen Jesus. Warum sagt Paulus hier nicht Jesus, sondern dreimal Christus? Das gibt mir beinahe Unrecht, nicht? Er sagt nie der Herr Christus, denn das ist ganz blödsinnig. Das ist genauso blödsinnig wie die Volksdemokratie. Demokratie heißt Volksherrschaft. Und eine Volksdemokratie ist eine Volksherrschaft. Wir sehen zweimal dasselbe gesagt. Und der Herr Christus, das ist auch zweimal dasselbe gesagt. Christus ist nämlich eine Amtsbezeichnung. Jesus ist der Name. Christus, das ist ein Titel. Ich heiße Wilhelm Busch. Und mein Titel, oder wie es nennen wir, Amtsbezeichnung ist Pfarrer. Das gehört nicht direkt zum Namen, das ist eine Amtsbezeichnung. Und was bei mir Wilhelm Busch ist, das ist bei Jesus der Name Jesus. Und was bei mir Pfarrer ist, bei ihm Christus. Das ist eine Amtsbezeichnung. Und zwar eine sehr wichtige. Also das gehört hier zur Auslegung. Der Paulus verweist in diesem Zusammenhang auf das Amt Christi. Auf das Amt Jesu Christi. Ich muss noch mal kurz das wiederholen, was mit dem Amt auf sich hat. Sehen Sie, es gab im Christus heißt zu Deutsch der Gesalbte. Genau dasselbe Wort Messias. Und es gab im alten Bund drei Ämter, die gesalbt wurden. Die Könige wurden gesalbt mit Öl, die hohen Priester wurden gesalbt mit Öl und die Propheten wurden hier und dann gesalbt mit Öl. Und nun sind sowohl die Könige wie die Priester wie die Propheten immer wieder Versager und Enttäuscher. Und da steht die Verheißung auf im Alten Testament. Es kommt mal ein wirklich Gesalbter, der alle drei Ämter vollkommen ausfüllt. Der mit dem Heiligen Geist gesalbt sein wird. Und er wird ein rechter König und ein rechter hoher Priester und ein rechter Prophet sein. Und das ist der Gesalbte. Und der heißt also Christ, der Messias oder Christus. Und nun geht die ganze Erwartung Israels bis zum heutigen Tage auf diesen wahren Gesalbten, auf diesen Christus. Und ich glaube, wir wissen, dass diese Verheißung in Erfüllung gegangen ist in Jesus. Dass ich so sage, die ganze Frage des Neuen Testaments ist die, ist der Mann aus Nazareth Jesus der Christus, der Gesalbte? Da sagt der Jude, nein, er ist es nicht. Der kommt erst noch. Und wir sagen, ja, er ist es. Ist Jesus der Christus? Das ist Paulus klar. Der Mann Jesus ist der König, Priester und Prophet. Und nun, wo er davon spricht, dass Gott durch diesen Mann Jesus Tote zum Leben ruft, da verweist er auf die Ämter Christi. Samt Christus, durch Christus, in Christus, seid ihr. Verstehen Sie? Da wird auf sein Amt verwiesen. Ah, jetzt möchte ich mal ausführen, aber ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Sie sind müde. Schlafen Sie mal nicht ein. Ich will versuchen, eben in den nächsten 5 Minuten das eben deutlich zu machen. Gott macht die geistlich Toten lebendig durch den Christus. Durch sein hohen Priesteramt. Und durch sein Prophetenamt und durch sein Königsamt. Wieso? Durch sein hoher Priesteramt. Jesus, der hohe Priester, der Sünder mit Gott versöhnt hat. Er hat ein Opfer gebracht, das gilt. Der Altar und das Kreuz. Das Opfer ist er selbst. Er hat sich selbst geopfert. Durch seine Versöhnung werden die Toten lebendig. Sein hohes Priesteramt ist lebendig werden. Und meine Freunde, ich hätte nie Mut zu beten und zu glauben, wenn es Kreuz Jesu nicht wäre, wo der hohe Priester sich selber geopfert hat. Da kriege ich Mut. Das macht lebendig. Nicht? Das weckt die Toten auf. Dann sein, jetzt wird es noch schwieriger, sein Prophetenamt. Jesus ist Prophet. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist einer, der das Wort Gottes in Vollmacht sagt. Jesus ist sogar das Wort Gottes in Vollmacht. Er wird ja genannt das Wort Gottes. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Welches Wort Gottes? Am ersten Schöpfungstag, was hat er Gott gesagt? Es werde Licht und es ward Licht. Und Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes, es werde Licht. Wenn Jesus zu dir kommt, dann heißt es werde Licht. Oder wird Sünde als Sünde entdeckt. Seht ihr? Dann wird es inwendig Licht. Das ist ein Prophetenamt. Dass er als das Wort Gottes für das Licht zu uns kommt und alles wird hell. Und durch sein Königamt, dass er nun die Herrschaft durch den Heiligen Geist übernimmt. So, ich will aber ein bisschen einfacher machen. Das ist ja für fortgeschritten, aber das war eine Oberprima. Samt Christus, durch Christus, in Christus werden wir lebendig gemacht. Und jetzt muss ich ein Drittes sagen. Paulus betont sehr stark, dass das Ganze ein Gnadenwerk ist. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Ich sehe den Paulus förmlich vor mir. Da sitzt er und schreibt im Gefängnis. Er sagt, Kinder, dass ihr in Ephesus zum Glauben kam, da hat Gott was gemacht. Seine unerhörte Macht, 1 Vers 19, eingesetzt. Und er hatte euch lieb und ihr tat ihm leid, seine Barmherzigkeit. Und da hat er durch Jesus, der euch versöhnt und der Licht brachte in euer Leben und euch die Herrschaft übernahm, hat durch Jesus euch lebendig gemacht. Da steht plötzlich einer da in der Epheser Gemeinde und sagt, na Moment mal, halt mal die Luft an, Paulus. Wir haben uns mal bekehrt. Wir haben mal radikale Umkehr vollzogen. Da sagt er, in Klammer, Moment, alles richtig. Aus Gnaden seid ihr selig geworden, Klammer zu. Er hat's getan. Hier im Epheserbrief reitet Paulus nur ein Pferd. Das eine Pferd, das andere kommt nachher, im ersten Kapitel. Reitet Paulus das Pferd, Gott ist der es schafft. Oh, meine schwäbischen Brüder, gell, ich habe oft die Geschichte erzählt vom Schwarz in Hülben, den ich fragte, Herr Schwarz, Sie sind so weit im Christestand, wie haben Sie das gemacht? Und der Schwarz mir antwortet, ich hab bloß widerstrebt. Toll, nicht? Toll. Ich hab bloß widerstrebt. Das ist eine Seite, aber toll, nicht? Recht. Er hat mich überwunden. Ich bin ganz froh, dass wir, dass wir das immer wieder mal hören dürfen. Er hat es getan. Er hat mich erwähnt, er hat mich gezogen, er hat mich erleuchtet, er hat mich lebendig gemacht, samt Christus. Er hat es getan. Es gibt in meinem Leben Momente, wo ich genau wusste, jetzt muss ich bekehren. Jetzt steht alles, was das Messer schneide. Und wenn ich mich jetzt entziehe, dann werde ich in Ewigkeit nicht mehr gerufen. Und trotzdem muss ich sagen, er hat alles getan. Das kriegen wir nicht zusammen, das ist einfach so. Das müssen wir so stehen lassen nebeneinander. Und jetzt müssen wir die eine Seite hören, er tut's. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Hier wird nichts verdient. Nichts verdient. Das ist mal ab und zu so tröstlich und so schön zum Ausruhen. Sehen Sie, ich hatte heute Gespräch mit einem Jungen, in dem der Geist Gottes mächtig am Arbeiten ist. Und, also er ist gar nicht von Essen, ganz ruhig erzählen. Der mich ab und zu aufsucht. Und dann muss ich widersprechen. Ich muss sie widersprechen mal. Ich sage, wir haben doch erst vor 14 Tagen gesprochen. Ja, ich muss sie widersprechen. Sagt er, sehen Sie, ich finde einfach keine Ruhe. Ich bin in meinen Schularbeiten, auf einmal fängt man ein, Mensch, du bist neulich ums Haar verunglückt. Das hat Gott noch gar nicht gedacht. Und da musste ich jetzt erst noch danken. Da dachte ich, ich muss meine Schularbeiten machen. Und 5 Minuten später kam mir der Gedanke, hast du heute auch schon richtig um den Heiligen Geist gebetet? Und der sagte, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich sage jetzt wirklich, wie er sagte. Ich kann mich gerne konzentrieren, immer fällt mir noch was ein, was ich eigentlich tun müsste, was ich eigentlich tun müsste. Und ich weiß gar nicht, ob ich mal genug getan habe. Stopp, habe ich gesagt. Du weißt nie, ob du eigentlich genug getan hast. Mein Sohn, ich kann dir versichern, du hast nie genug getan. Und wenn du Leben am Knie verbringst, um Gottes Willen verhungerst, da hast du noch nicht genug getan. Jesus hat, wenn er alles getan hat, was er schuldig sei, sei der unnütze Knechte. Ja, sagt er, Moment. Sag ich, willst du mal anfangen zu glauben? Der Christentum fängt damit an, dass ich begreife, Jesus hat für mich genug getan. Er hat für mich genug getan. Er hat alles für mich getan. Ich geboren war, meine Sünde weggetragen, das Opfer gebracht zur Versöhnung, mich erwählt, ungezogen, unerleuchtet. Er hat alles getan. Genug getan und wird weiter genug tun. Da sagt er, das ist einfach. Da habe ich gesagt, Mensch, das Allerschwerste, das zu fassen. Das ist das Komische. Wir wären bereit, die größten Taten zu unternehmen, um selig zu werden. Aber das anzunehmen, dass er alles für uns getan hat, das ist furchtbar schwer. Ne? Es gibt eine andere Seite. Es stehen viele Befehlsworte in der Bibel und die kommen im zweiten Teil des Epheserbrief dran. Aber jetzt wollen wir das mal hören. Aus Gnaden sei er selig geworden. Gnade ist ja doch immer. Gnade ist doch immer. Man hat eigentlich Gegenteil verdient. Nicht? Also wenn einer begnadigt wird, wird er eigentlich gehängt und nur wieder begnadigt. Gnade ist, dass man das Gegenteil verdient hätte. Und wenn Sie noch einmal Vers 1 bis 3 für sich lesen,
Nummer Vers 1 bis 3 für sich lesen. Tod und aktiv in Sünden und seiner Vernunft immer folgend, da hätte man verdient, dass Gott sagt, dann lauf, du törichter Mensch. Und stattdessen setzt er alle Hebel seiner Macht, seiner Liebe und Barmherzigkeit an, um uns lebendig zu machen. Das ist Gnade, das heißt unverdient, nicht? Jetzt muss ich noch einen vierten Punkt eben sagen. Was geschieht denn nun in der Wiedergeburt? Das sagt Paulus hier, Vers 6. Er hat uns samt Christus auferweckt und samt Christus in das himmlische Wesen versetzt. Als Jairus Töchterlein tot war, da konnte sie nicht mehr sprechen, nichts mehr sehen, nichts mehr essen, nicht mehr sich ärgern, war alles aus. Da hat Jesus sie an der Hand genommen und gesagt, Talita Kumi, steh auf, Mägdlein. Und dann hat er gleich gesagt, gib dir was zu essen. Jetzt konntest du essen. Jetzt konntest du sehen. Jetzt konntest du hören. Jetzt konntest du auch böse Sachen machen, nicht? Streiche. Sie war lebendig. Und sehen Sie, wenn Gott durch Jesus einen so toten Sünder auferweckt, das ist richtig eine Auferweckung der Toten. Nicht? Wenn hier gläubige Menschen sitzen, das ist alles Auferweckung der Toten gewesen. Dann heißt das, jetzt kann ich auf einmal sehen. Lebendigen Gott. Mein Heiland am Kreuz. Mein Nächsten. Der tote Mensch immer nur mit sich beschäftigt. Mein Nächsten. Ich kann hören. Ich kann das Stöhnen meiner Nachbarn hören. Das Seufzen der Elend, die Stimme meines Gottes. Ich schlag die Bibel auf und was vorher bloß alle so tote Worte waren, bin ich einfach ganz lebendig, ich kann hören. Ich kann essen. Gottes Wort wird zur Speise. Dein Wort war meine Speise. Auf einmal kann ich gar nicht mehr leben ohne das. Früher konnte ich, vor meiner Bekehrung konnte ich ohne Gottes Wort leben. Jetzt verhungere ich ohne Gottes Wort. Ich kann reden. Das heißt mit ihm, ich kann auf einmal beten, vorher konnte man nicht beten. Die glauben gar nicht, wenig Leute beten können. Aber wenn sie aufgeregt sind, können sie beten. Ich habe in der Bücherei, da sind Haufen Bücher, Anweisungen zum Gebet und wie man beten lernt. Und da denke ich oft, also komisch. Wenn ein Kind zur Welt geboren wird, das kriegt gar keinen Sprachunterricht, das lernt es einfach, nicht? Das macht sich erst verständlich wie bä, bä, bä und ba, ba, ba und so. Und es wird immer deutlicher. Und nirgendwo habe ich gehört, dass ein Kind von 3 Jahren furchtbaren Sprachunterricht kriegt. Wenn es geboren ist, dann lernt es auch sprechen, nicht wahr? Sämtliche Mütter denken an die schönen Stunden, wie das Kind anfängt, die ersten Laute zu bilden. Und wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann braucht er auf einmal gar kein Gebetsunterricht mehr. Dann bekennt er Sünden und dank seinem Heiland und redet mit ihm und freut sich an ihm. Ja, gerade ein neugeborenes Kind kann auch dumme Streiche machen. Und so kann eigentlich nur ein Christ richtig sündigen, wissen Sie, ja? Der tote Mensch, bei dem gehört es ja einfach als Ausdruck seines Todes dazu. Was Sünde ist, das könnte ja erst nur ein richtiger, wiedergeborener Christ kapieren, nicht? Wie ein Kind, wenn man traurig hat, meine Eltern betrübt und dann umkehrt, vergib mir. So steht ein Kind Gottes seinem Herrn. Ah, auferweckt. Sind sie auferweckt? Ach, ich möchte Gott rufen, dass in unserem Gottesdienst und biblischen noch Menschen auferweckt werden, nicht? Dass sie lebendig sind nachher und als Lebendige durch die Gegend laufen und nicht mehr nur als angemalte Christen, wo dahinter alles tot ist. Ja, sicher, sehen Sie. Als ich noch Soldat war, in jenem mörderlichen Zustand, da mussten wir Karabinerschießen machen, hatten wir Scheiben, auf die man schoss. Und diese Scheiben waren also so Soldaten, nicht? Das war so Kopf und Brust. Die wurde geschossen. War mir immer ein christliches Gefühl, so auf diese Scheiben zu schießen, die Menschen darstellen. Aber dann sagte ich mir, das sind ja gar keine lebendigen Menschen. sie nur angemalt. Und so gibt es Christen, die sind angemalt wie Christen. Nicht? Wenn sie eine Zeit lang im Beiglauf sind, da können sogar die Worte und Vokabeln, Wiedergeburt und Bekehrung und Frieden mit Gott ganz schön brauchen. Und dahinter ist doch nur Pappdeckel und Tod und Holz, wie bei so einer Schießscheibe. Ah, wie anders ist, wenn der Herr uns wirklich auferweckt hat, samt Christus auferweckt und, das muss ich noch eben erklären, in das himmlische Wesen versetzt. Da habe ich noch eine Menge Ausleger dazu gelesen. Und das kann keiner recht erklären. Oder vielmehr, man könnte stundenlang drüber erklären. Sehen Sie, ich glaube, man kann es mit einem Wort sagen, was Paulus meint. In das himmlische Wesen versetzt, heißt, dass eine Wiedergeburt wirklich eine neue Existenz bedeutet. Vorher sind wir wirklich im irdischen Wesen. Und ein wiedergeborener Christ ist im himmlischen Wesen. Das ist eine tolle Existenz. Lass mich mal eben nur skizzieren. Sehen Sie, in der unsichtbaren Welt, im himmlischen Wesen, da ist der lebendige Gott und die himmlischen Heerscharen und die vollendeten Heiligen. Und jetzt gehöre ich einmal zu denen. Ich gehöre viel mehr zu denen als zu der verlorenen Welt. Man wird wie ein bisschen Fremdling, sagt ja Petrus, ne? Ich gehöre zu der vollendeten Schar und sind viel tausendmal tausender Engel. Das heißt im himmlischen Wesen sein. Weiter, im himmlischen Wesen sein heißt, dass ich nicht mehr unter dem alten Kommando stehe. Unter der Obrigkeit der Finsternis. Ich stehe nicht mehr unter der Obrigkeit der Finsternis. Der Teufel kann mich mal zu Fall bringen, er kann mich anfechten. Aber ich stehe unter einer neuen Herrschaft. Unter der Herrschaft Jesu durch seinen Geist. Das heißt im himmlischen Wesen. Nicht? Man könnte es noch lang ausführen, Sie verstehen. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie die Existenzveränderung erleben, von der hier die Rede ist.